wirklich schwer arbeiten und mir hier jede Stunde verdienen durch, du kennst es wahrscheinlich selber noch, wie viel Boxen misten, wie viel Pferde vorbereiten, Kilometer laufen am Tag, das ist Wahnsinn. Aber ich habe da halt immer so dran geglaubt. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, bis zu diesem Punkt zu kommen und jetzt dieses Vertrauen auch der Leute zu der Pferdebesitzer zu bekommen, dass sie mir ihre Pferde geben.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge, dem Pro Horse Talk. Heute zu Gast eine bekannte Persönlichkeit aus dem TV und das ist ja bei Reitern selten zu sagen. Herzlich willkommen, Katja Schnabel.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörer in dem Falle.
Ja, ich freue mich sehr, schön, dass das klappt. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten. Du hast gerade noch einen zweiten empfohlen. Also wir kennen natürlich beide den Bernd. Der war schon mein Gast und ich kenne ihn von früher und du arbeitest ja jetzt mit ihm zusammen.
Wir kennen mehrere gemeinsam natürlich aus der Szene. Aber jetzt speziell ist es natürlich in unserem beiden Falle der Bernd, klar, genau.
Genau, mit dem bist du zusammen im Pferdeformat im TV bei den Pferdeprofis. Mhm. Daher kenne ich wahrscheinlich auch viele vom Hören.
Genau, vom Sehen und jetzt dann auch vom Hören. Ja, genau. Wir trainieren halt beide für dieses Format, die Pferde, für die Pferdeprofis. Und daher haben wir natürlich auch mittlerweile privat so ein bisschen Kontakt. Also privat insofern, als es doch immer um die Pferde geht. Und da ich ja nicht aus der Western-Szene komme, aber du, glaube ich, ne? Du
bist genau. Aus der Western-Szene. Genau.
Kennt man den Bernd dann natürlich noch viel mehr.
Das stimmt, genau. Ist ja quasi unser Aushängeschild. Ja, ich habe dich natürlich auch ein bisschen gestalkt und ich bin auf dich gekommen, weil ich habe den Podcast von dir, von WeHorse gehört. Den fand ich sehr sympathisch.
Ah, und, cool.
Ich habe ja dieses Format ins Leben gerufen. Das ist ja ein bisschen so ein Profi-Talk. Und generell sieht man aber viele Gemeinsamkeiten. Und du hast mir sehr aus der Seele gesprochen. Da kommen wir gleich noch zu, dass Pferdetraining... Also gute Trainer machen relativ vieles gleich und haben viele gleiche Ansätze.
Auf jeden Fall.
Reichweisen übergreifend, das kann man ja eigentlich so sagen, oder?
Ja, muss man, genau. Also weil letztendlich geht es immer wieder um die gleichen Themen. Wie gehe ich mit meinem Pferd um? Wie vermittle ich meinem Pferd was? Wie viel Druck, wie viel Energie muss ich machen? Und nachher kommen dann die Spezialisierungen. Aber auch da kann man und muss man ja natürlich sehr... immer wieder da die gleichen Themen, ne? Nur auf eine Reitart dann betreffend.
Das Endziel ist oft differenziert und die Endausbildung, aber meine Meinung ist auch, dass eigentlich die Grundausbildung grob alle Pferde das Gleiche können sollten, egal welcher Sattel drauf liegt.
Zuhörer, ich muss mal aufpassen, Zuhörer und nicht Zuschauer, sagen, boah, geht ja gar nicht, weil die Worker reiten ganz anders als die Dressurleute und die Easy-Leute, ganz anders als die Galopper. Natürlich, von diesen Riesenunterschieden, das sind eben diese Unterschiede, die wir gerade meinen. Ne? Mhm. Aber die Grundlage, und wir bewegen uns ja, glaube ich, hier beide in diesem gehobenen Freizeitbereich, die ist halt für alle eigentlich gleich. Und dann gucke ich mir meine speziellen Trainer an und meine spezielle Reitsparte, um da dann richtig durchzustarten, sage ich mal. Aber das Große, das ist ziemlich ähnlich, genau.
Ja, haben alle vier Füße, ne?
Füße und zwei Ohren nicht vergessen.
Das stimmt. Ja, vielleicht, du bist ja sehr vielseitig ausgebildet im Pferdebereich. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, wie so dein Werdegang ist. Wann hast du angefangen zu reiten und wie kam es dazu, dass du es beruflich machst?
Ja, also darf es eine ausführliche, weil ich muss immer aufpassen, da darfst du mich auch gerne mal unterbrechen, wenn du lieber, ich rede immer so viel, wenn ich da loslege und merke es aber nicht, weil mir halt das alles so Spaß macht, wenn ich über Pferde rede. Deswegen kurz und knapp oder mühlänger?
Wie hättest du es denn gerne? Mühlänger, wir haben Zeit.
Wir haben Zeit, das ist immer eine gute Aussage. Ja, also ich glaube, bei mir ging es auch los, wie bei jedem Pferdemädchen. Als kleines Kind habe ich halt angefangen zu reiten und kam durch meinen Stiefvater zu den Pferden. Der brachte nämlich ein Pferd mit in unsere Familie, sozusagen. Seine Stute, die Cheyenne. Und die Cheyenne, eine schöne, große, braune Stute, die hat mich halt ziemlich geprägt, weil auf der konnte ich so ein bisschen reiten lernen und habe diese Anfänge mit Pferden erleben dürfen. Und bin mit der halt irgendwie durch den Wald gegurkt. Insofern, das ging, weil die war super brav. Und die hat irgendwann einen Fohlen bekommen. Mein Stiefvater hat die decken lassen. Und dieses Fohlen, mit dem habe ich dann halt, bin ich aufgewachsen und habe mit Quengeln und Motzen und Quengeln und Wünschen es geschafft, dass dieses Pferd eben nicht verkauft oder weggegeben wurde, verkauft wurde, was eigentlich geplant war, sondern bei uns bleiben durfte und mir auch dann, ich glaube, als ich 12 wurde, zum 12. Geburtstag, glaube ich, hat mein Stiefvater mir eine Urkunde überreicht, auf der stand, dass eben Carino, so hieß er, uneingeschränktes Eigentum von Katja Schnabel ist. Und dann war der Carino da, glaube ich, noch drei oder vier. Und somit war das besiegelt, dass der eben bei uns bleiben durfte. Und ich bin halt mit ihm aufgewachsen. Ich bin nach der Schule, zack, wir hatten die beiden hinterm Haus. Zack, den Ransen in die Ecke und nach hinten auf die Koppel, um mit Carino zu spielen. Ja, so wortwörtlich. Der lag da schon als Foli auf der Weide und ich konnte mich drauf lehnen und drauf setzen und der lief mir hinterher. Also so eine wirklich völlige, schöne, glaube ich, hatten wir beide eine sorglose Kindheit und sind da durch die Wälder gestriffen und mit der Mutter immer vorangeritten und dann kam Carino hinterher. Und so, der ist auch in meinen, die ganze Familie war dabei, ist einfach auch eine ganz schöne Geschichte, weil unsere ganze Familie, so 10 haben wir da über dieser Boxenwand, als der Carino geboren wurde nachts. Und der blieb halt ein Leben lang bei mir, hat mich auch durch diverse Städte begleitet und ist in meinen Armen oder in unseren Armen auch dann sogar verstorben. Der war dann an einer Herzschwäche mit irgendwie knapp 28 verstorben. Also war richtig schön, in Anführungsstrichen. Und mit dem durfte ich halt viel ausprobieren. Das war, glaube ich, ein Pferd, welches es nicht leicht hatte, weil ich eben an ihm alles ausprobiert habe, damals, als man jung ist. Ne? Mhm. Also von da war, bei ihm war ganz klar, da will ich irgendwie keinen Sattel und keine Trense damals haben, als es so losging mit dieser alternativen, mit diesem alternativen Reit, ja, Pferdeumgang, Pferdeausbildung, habe ich auch alles probieren wollen. Und am Ende konnte der halt nicht so viel, weil er alles mal so ein bisschen machen musste. Also im Nachhinein, oh Gott, mein armer Carino. Aber ja, und so kam ich eben durch die Pferde und es ging einmal den Virus, weiß selbst, und dann das eigene Pferd in so jungen Jahren, da bleibt man dann zum Glück dran. Ja.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, wann bist du geboren?
Das darfst du nicht fragen. Okay, du bist eine Frau, du darfst fragen. Nur Männer dürfen nicht fragen.
Du bist ja wahrscheinlich ähnlich alt wie ich. Ich bin 37.
Ja, na gut, ja, ich bin 38.
Ja, siehste. Also ich will auch nicht nochmal 20 sein.
Nee, das stimmt. Also diese 20 zu 30 Grenze war Horror. So dieser 29. Geburtstag, also der 30. Aber irgendwie fand ich es dann tatsächlich ziemlich cool. Also die 30er, die sind schon ziemlich lässig. Da ist man irgendwie nochmal ganz anders drauf. So. Und man hat schon was erlebt im Leben. Man weiß viel mehr irgendwie, was man möchte. Man geht viel zielorientierter irgendwie da durch als mit 20. Also das ist, ja.
Ja, und auch in unserem Beruf ist ja das Schöne, dass wir gehören jetzt nicht mehr zu den Jungtrainern, aber wir sind auch nicht die Alten. Also wir haben jetzt schon relativ viel Erfahrung, sind aber noch körperlich ziemlich fit. Und das ist ja das Schöne an unserem Job, dass wir immer besser werden. Zumindest mental und technisch und pädagogisch. Ja. Körperlich merkt man es schon, man fällt schlechter.
Ja, man fällt schlechter, ja. Und am Abend tun die Knochen viel mehr weh, wenn man dann mal wieder kurz aufsteht von der Couch nach so einem langen Tag als früher, ja.
Ja, genau. Also, aber ich muss sagen, ich hatte heute einen Self-Care-Day. Ich gehe zur Osteo regelmäßig, gehe regelmäßig zur Massage, was ich alles privat bezahle, weil es ist ja unser Kapital, der Körper, ne?
Ja. Das muss ich jetzt auch immer mehr mir sagen. Das vergisst man total, wenn man sich 7 Tage die Woche irgendwie um Tiere kümmert, um diese großen, starken Tiere und auch noch immer im Auftrag von Menschen, dass man einfach auch mal, wir als Trainer, dass wir innehalten müssen und jetzt in unserem Alter uns genau auch um uns kümmern müssen. Also machst du genau richtig. Ich mache das noch nicht so gut, aber kann man sich ja vornehmen jetzt fürs neue Jahr.
Wir genau. Sind ja erst nicht wie gestartet. Ich hatte letztens die Dr. Veronika Klein als Podcast-Gast und die sagt, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist bei den Pferden, sondern Prävention. Und man tut immer alles für die Tiere, aber man muss auch wirklich sich um sich selber kümmern, ne?
Ja. Und das ist halt mega schwierig in so einer Selbstständigkeit. Das stimmt. Das ist schon hart. Aber du machst es gut. Ja gut, werde ich mir mal auch vornehmen.
Ja, also mal gucken, was es hilft. Aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht, sagen wir mal so.
Nein. Das ist ganz wichtig.
Ja, und wie hast du dann nach der schulischen Ausbildung, welchen Ausbildungsgang, du hast ja mehrere, hast du dann eingeschlagen? Ja.
Ich wollte was Vernünftiges lernen. Weißt du doch, Kind, lern was Vernünftiges. Dein Pferd kannst du immer nebenbei halten, aber das Pferd muss bezahlt werden. Mhm. Und da habe ich dann, ich bin ja auch Leistungssportlerin gewesen. Ich war ja irgendwie 14 Jahre im Handball tätig und habe da ja auch Bundesliga gespielt und damit mein Geld verdient und so. Und dann gab es diese Zeit, wo halt auch noch klar war, Sport hat Vorrang. Mhm. Obwohl mein Pferd, damals dann noch nur mein Pferd, immer parallel lief und ich mich halt nie getrennt von ihm und von den Pferden allgemein, habe ich nach meinem Abitur noch angefangen, Sprachen zu studieren, Englisch, Spanisch, Französisch. Ich wollte gerne dolmetschen oder übersetzen, weil mir Sprachen unglaublich leicht fielen zu lernen und ich das total mochte und ich halt eigentlich total Reise- oder auslandsgierig bin, ne? Und ich wollte Land und Leute kennenlernen und diese Sprachen sprechen und habe das ja direkt nach der Schule gemacht, weil ich eben durch den Sport da so in Leipzig dann gebunden und verbunden war und da ja einfach viel Zeit drauf geht. Zweimal am Tag Training und an den Wochenenden Wettkämpfe, da sind wir immer durch die Gegend gefahren, da war halt nicht so viel Zeit für andere großartige Sachen, außer ein braves Studium. Und das habe ich dann aber irgendwie gemerkt, schon nach dem zweiten, dritten Semester ist irgendwie doch nicht ganz so meins. Man muss da hier voll lernen und so Geschichte und vollkommen komplizierte Dinge, die zu diesem Studium gehören und nicht nur Vokabel lernen, so, ja, und Grammatik. Und dann habe ich das so ein bisschen immer mehr schleifen lassen und dann war man ja auch, was war es denn, Anfang, Mitte 20, also halt auch noch eine volle, tolle Actionzeit so. Und wir waren dann so auch viel unterwegs mit meinen Freunden. Und so, wir haben wirklich mit den Sportlerfreunden viel, viel gemacht. Das war eine ganz tolle Zeit in Leipzig damals. Und dann habe ich halt immer schon parallel geguckt, was kann ich mit Pferden machen? Weil irgendwie war mir immer klar, ich muss was mit Pferden machen. Und das wurde mir halt von zu Hause auch immer, ne, lern was Vernünftiges, hör auf. Und ich weiß noch, ich habe immer heimlich, immer im Netz recherchiert. Damals gab es ja so dieses Internet schon. Ich habe, glaube ich, jetzt auch erwähnt, mit diesem Einwählgeräusch. So, da weiß ich es noch. Die erste Internetrecherche und ewig Stunden vor diesem Rechner gehangen und immer mir gesucht und ausgedruckt, was kann man alles mit Pferden machen. Da war halt von Osteopath bis Physio, da waren die ersten Trainer irgendwie am Start damals, ich weiß gar nicht, wer das so war. Und da habe ich mir alles immer ausgedruckt und weggeheftet, und um mir einen Überblick zu verschaffen. Diesen Ordner besitze ich übrigens heute noch. Total toll. Und irgendwie war nichts so dabei. Veterinärmedizin, um dann speziell auf Pferde zu gehen, wusste ich, boah, schaffe ich nicht das Studium. Zu lang, zu hart. Das schaffe ich nicht. Da hatte ich echt Angst vor. Und am Ende weiß man ja, dass man mit Pferden an sich dann nicht mehr viel macht. Ne? Und mir war irgendwie der Umgang so schon damals wichtig. Und dann bin ich auf den Studiengang Pferdewissenschaften halt gestoßen in Wien. Damals war das die zweite Uni, die das anbot. Ich glaube, wir hatten das noch in Holland. Das waren die ersten, die Holländer, und dann die Wiener. Und da war ich dann da und bin hingefahren, habe mich beworben dort oder habe diesen Bewerbungstag mitgemacht. Das war ein ziemlich aufwendiges Verfahren damals in Wien. Habe parallel geguckt, ob ich da irgendwo Handball spielen kann, weil ich musste ja mein Leben irgendwie finanzieren und ich war ja im Handball da voll drin und habe zum Glück einen Verein gefunden, mit dem ich da all das habe mir erarbeiten können, mein Aufenthalt dort inklusive Unigebühren und so weiter, mir quasi sportlich erarbeitet, habe diesen Eignungstest überstanden, diese ersten 3 Wochen, da war so Crashkurs mit irgendwie Chemie, Zoologie und Pferdewirtschaft, und da musste man nach diesen 3 Wochen alle diese 3 Prüfungen bestehen, weil der Studiengang war so krass angefragt, wir waren knapp 200 Leute, ne? Und geplant war es für 50 Teilnehmer. Und dann war das ein ziemlich krasser Aufenthalt dort, oder von diese unsichere 3 Wochen, Und am Ende frage mich nicht, wie habe ich zum Glück bestanden? Und ich konnte also dort diesen Studiengang beginnen und bin dann nach Wien gezogen, habe mir den Verein gesucht, habe dann da eine Vereinswohnung bezogen und dann war ich 4 Jahre in Wien. Und dann fing das halt so richtig an, dass ich mich professionell mit Pferden habe beschäftigen können, ja, um dann erstmal so einen Start zu haben einfach, ne?
Also das gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland, das Studium. Ja. Ich hatte gerade den Joschka Werdermann da, das ist ein junger Westerntrainer im Kauhausbereich, der hat das gemacht. Ich habe auch wir haben auch eine ehemalige Reitschülerin, die hat das gemacht und das ist ja ein bisschen mehr betriebswirtschaftlich als der Pferdewirt. Ne? Es ist so ein bisschen mehr schulisch, so die Alternative dazu, wenn man das studientechnisch machen möchte.
Genau, genau. Ja. Und ja. Das halt in Wien, die haben so ein bisschen, die Unis haben so verschiedene Schwerpunkte. Mhm. Manche, wie du sagst, eben mehr wirtschaftlich. Das sind vor allem die Holländer. In Göttingen zum Beispiel, die haben, das ist ja auch ein Bachelor, glaube ich, mehr auch ein bisschen agrarlastig und betriebsführend. Mhm. In Wien ist das immer noch so ein Mix aus Wirtschaft, Landwirtschaft und Pferdewirtschaft. Diese drei großen Pfeiler, darauf ist es gebaut. Und es ist also ein sehr umfangreiches, informatives Studium. Aber natürlich keine fertige Ausbildung. Das denkt achten.
Seid ihr da geritten?
Nein. Okay. Es war eine reine akademische Geschichte. Also da gab es mal so einen kleinen Exkurs, das weiß ich noch. Klar waren wir in der Wiener Hofreitschule, ganz klar auch als Exkurs. Aber es gab kein Reitseminar, kein Longenseminar. Man hat sich zwar was angeschaut, aber es war alles theoretisch akademisch. Mhm. Also das.
Also hat dich das betriebswirtschaftlich wahrscheinlich und strukturell vorwärts gebracht, aber danach hast du dich ja wahrscheinlich praktisch noch weiter fortgebildet, oder? Oder schon währenddessen?
Genau, in Wien. Die Praxis kam danach. Währenddessen habe ich mir dort, wenn ich irgendwie reiten wollte, da noch einen alten Reitmeister gesucht und zum Glück irgendwie einen ganz spannenden alten Mann gefunden, wo ich Unterricht nehmen konnte aus der Wiener Hofreitschulzeit. Das hat mich auch nochmal stark geprägt, weil ich da wieder, du wirst lachen, angefangen habe, wieder. Okay, vielleicht ist Gebiss doch nicht so schlimm. Weißt du? Damals war halt jahrelang, nein, in mein Pferd kommt kein Metall, kein Gebiss, immer gebisslos geritten, nachdem er so ein bisschen hart angeritten wurde. Ich konnte ja mit 10 noch kein Fett anreiten. Mhm. Das haben wir also machen lassen natürlich. Mhm. Und das, glaube ich, war nicht so schön. Da habe ich ziemlich viel geweint. Und weil ich da habe damals schon mein Pferd so ein bisschen leiden sehen, weil der konnte es mit seinem Riesenkörper und so ein bisschen trottelig, dusselig, wie er war ein sehr entspanntes Pferd, das irgendwie gar nicht verstehen und war einfach überfordert komplett, ne? Aber man hatte halt so Hauruck und da habe ich ganz schlechte Erinnerungen und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, hier kommt keiner an mein Pferd. Mhm. Ich will das jetzt alles alleine machen. Und dann habe ich da alles anders gemacht. Ich habe dann da Frauen kennengelernt, die mich in dieses Alternative eingeführt haben. Und da habe ich dann irgendwie, ja, da ganz viel gelernt, worauf ich jetzt, weshalb ich so bin, wie ich bin, durch diese eine Frau, durch diese drei Frauen. Und durch die Wiener Zeit. genau, danke, genau, geprägt worden. Ja, zum Glück, weil das war eine Trainerin, die hat so nach Linda Tennington und Feldenkreis damals, ein bisschen Horsemanship und so alles das integriert. Und da war super spannend, da diese Zeit mit meinem jungen Pferd und mit diesem alternativen, ganzheitlichen, damals schon ganzheitlichen Ansatz. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und bin dabei geblieben. Also da hatte ich die Auswahl. Ne? Ich war dann auch, damals, als ich noch klein war und nur die Stute geritten bin, in so einer Reitschule, ganz klassisch, wie wir es alle gemacht haben, in irgendeiner Abteilung da. Und ich war nach einem halben Jahr echt total unglücklich, weil das immer alles so doll war und so hart. Und ich bin dahin, dann wurde schon gemotzt und geschrien. Die Pferde wurden irgendwie so typisch. Und ich übertreibe nicht, nur jetzt der Sache wegen. Pferde aus der Box, die waren meist schon gesattelt. Dann in dieser Abteilung, wenn du was falsch machst, wurde es irgendwie gleich rumgeplägt und gebrüllt. Diese Longenreitstunden, das weiß ich noch, boah, war es anstrengend. Und ich war halt so mit meinen langen, ich bin halt so lang, ne? Und damals ja noch richtig unkoordiniert. Lange Beine, lange Arme, schüttel. Was weiß ich, wo da meine Beine sind. Und ich wurde da mal angemutzt, so, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich will nicht mehr, habe geweint, ich will da nicht mehr hin. Ich kann mit der Cheyenne, kann ich jetzt ausreiten. Ich weiß, wie das geht. Ich will da nicht mehr hin. Ich hätte mich auch entscheiden müssen, springen oder Dressur. Damals mit 11, was weiß denn ich? Ich wollte einfach nur mit den Pferden sein. Und dann bin ich da nicht mehr hingegangen. Und dann habe ich zum Glück diese Frauen kennengelernt, die mich geprägt haben. Und zwar richtig, richtig gut. Mhm. Und in Wien habe ich dann endlich wieder, da fing ich an, wieder durchs Studium nachzudenken, Mensch, hier hat es doch irgendwie alles ein bisschen mehr Hand und Fuß, wenn man sich auskennt, wenn man das mal alles ganz genau beleuchtet und betrachtet und sich dahingehend weiterbildet. Mhm. Und da habe ich mir dann parallel selber auch noch, wie gesagt, jemanden gesucht, wo ich die Praxis ein bisschen wieder mir aneignen konnte unter netten Gesichtspunkten und nicht immer nur so ein Schulabteilungsreiten. Und zum Glück habe ich dieses Studium gemacht, da ich dieses Fachwissen dazu bekommen habe. Ne? Nicht nur zu meiner, ich sag mal, Intuition und zu meinem Bauchgefühl, hey, irgendwas stimmt hier nicht und ich will so ein bisschen, nur ein bisschen lieb sein und Schuschu, aber nicht nur Schuschu. Und das wurde in der Zeit geprägt.
Mhm, ja. Sehr schön. Dann hast du aber auch noch weitere Ausbildungen tatsächlich, ne?
Ja, genau. Na klar, ich habe mich ja, damals wollte ich ja auch schon Pferdeosteopathie, Physiotherapie lernen und so, aber das waren ja immer so berufsbegleitende Dinge und hatte laut meinen Eltern nicht Hand und Fuß. Mhm. Und dann habe ich nach diesem Studium, bin ich ja erstmal ein Jahr nach Spanien und habe da noch mehr Praxis mir aneignen wollen mit jungen Pferden, mit Ausbildungspferden. Ich durfte da halt die Hengste mit einreiten und die alten Hengste reiten und habe am Nachmittag, also das haben wir mal vormittags gemacht, da war ich immer dann quasi Assistent und Assistenz und habe mich immer mehr natürlich auch dann da reingearbeitet. Und am Nachmittag haben wir dann immer die alten Hengste bewegt und da konnte ich dann halt viel lernen reiterlich. Und ich habe dem Tierarzt da geholfen, weil ich in der Zeit in Wien auch noch Besamungswart gelernt habe. Das war so ein mehrwöchiges Intensivausbildung in Neustadt-Dosse damals. Mhm. Da wurden wir freigestellt von der Uni aus und sind dann dahin und sind dann ein paar Wochen geblieben. Und das wollte ich auch noch so ein bisschen weitermachen, also in Zuchtrichtung gehen. Und das konnte ich da wunderbar vereinen. Und da habe ich auch ganz viel gelernt. Und ich konnte vor allem die spanische Sprache auch nochmal lernen. Wenn schon dann irgendwie durch die Praxis. Und Spanien ist eh, finde ich, toll und Südamerika und das habe ich da so vereinen können. Mhm. Dann habe ich da so ganz viel Praxis und Erfahrung mit Hengsten, mit jungen Pferden machen können und eben auch dieser, wohin ich ja so ein bisschen auch tendiere, dieser klassisch-barocken Reiterei. Also jetzt bin ich auch immer mehr in der Reitkunst, aber halt klassisch-barock ist ja schon mal mehr als in einem deutschen Gestüt, wo man klassisch-englisch so reitet, ne? Mhm. Dann bin ich bei Richard Hinrichs danach gewesen, weil ich mich dann also wieder mehr für diese barocke Reiterei angefangen habe zu interessieren. Dann habe ich mit Herrn Hinrichs gearbeitet und war da lange Praktikantin. Das war eine unglaublich tolle Zeit, was die Handarbeit anbelangt, das Reiten und die Pferdeausbildung und eben auch der Pferde- und vor allem Hengstumgang. Der hat ja auch viele Hengste im Stall und diese barocken Rassen. Das war eine krasse, harte Zeit, weil Herr Hinrichs ist ein richtig krasser Mensch mit unglaublich viel Wissen, aber ohne Pendant. Wie sagt man? Pardon? Ohne
Pardon, ja, ja.
Pardon, also. Ja. Genau, voll hart und immer im Sinne des Pferdes aber. Ne? Er hat ja nichts gegen dich. Der ist dann immer gleich Pferd. Das Pferd, du machst es nicht gut, dem Pferd geht es damit nicht gut, stopp. Überleg, was du hier tust. So, ne? Und wir machen nochmal. Und dann habe ich meine erste Arbeit angenommen. Da war ich dann von so einem kleinen Gestüt hier bei Berlin Betriebsleiterin und war eigentlich, ich sag mal, Mädchen für alles im Sinne von, ich muss diesen kleinen Betrieb hier am Laufen halten. Mhm. Wir haben also Pferde gezüchtet im kleinen Rahmen. Wir haben diese halt ausgebildet und verkauft. Wir hatten Reitgruppen, Kinderreitgruppen sowie Erwachsene, denen wir aber immer dieser Betrieb lief unter Horsemanship. Mhm. Also das war schon kein klassischer Stall, sondern alternatives Reiten und Horsemanship. Der Horsemanship-Gedanke war da ganz groß und wir sind diese Schulponys auch immer alle mit Knotenhaft geritten. Also da hat keiner reiten gelernt mit Gebiss. Mhm. Und wir konnten auch ausreiten. Da hieß es Wanderreiten für jedermann. Also wir sind ja hier von den Toren Berlins. Mhm. Und da konnten also auch Nichtreiter kommen und mit uns als Führung dann da im Wald rumreiten, sage ich mal, von Stundenausritte bis Tagesritte. Und das alles, wie gesagt, damals schon gebisslos. War ziemlich cool. Und die Bodenarbeitseinheiten mit den Kindern waren auch toll. Da haben wir regelmäßige Gruppen gehabt. Wir haben an Messen teilgenommen. Ich war für das Büro tätig. Wir hatten Ferienzimmer für Reiturlaubsgäste. Wir hatten ein kleines Bistro, welches am Wochenende geöffnet war. Das ganze Stallmanagement. Also ich habe auch geäppelt, ich habe gefüttert. Dann saß ich im Büro, dann habe ich Unterricht gegeben. Also voll Hardcore. Mhm. Und da habe ich halt auch unglaublich viel gelernt natürlich. Dieses Ding haben wir auch wieder gut hochgefahren. Das war ziemlich voll am Ende. und Praktikanten hatte ich und Lehrlinge. Ich bin natürlich, aber ich bin Ausbilderin für Pferdewirte, Haltung und Service. Das habe ich auch noch natürlich durch das Studium da mir eine Grundlage gelegt und musste dann noch einen weiteren Kurs hier machen an der Berufsschule, damit ich pädagogisch auch dieses Zertifikat habe. Und hatte ich also auch Lehrlinge und ökologisches Jahr, Leute aus diesem ökologischen Jahr. Also hardcore, wie du hörst.
Aber du warst angestellt, du warst nicht selbstständig.
Ja, nee, ich war angestellt.
Und war das gut oder schlecht? Wäre es besser gewesen, wenn du es auf selbstständig beides gemacht hattest oder hat dir das Sicherheit gegeben?
Na, es hat mir schon Sicherheit gegeben. Also auf jeden Fall. Da ich ja aus einer komplett nicht reitenden Familie, aus keinem Betrieb, nicht von einer landwirtschaftlich geprägten Familie komme, gibt es Lehrer und vor allem, glaube ich, eine Lehrerfamilie, hatte ich halt insofern gar keine Grundlage. Und was will man sich da selbstständig machen? Wir haben kein Land, wir haben keine Infrastruktur, kein Hof, nichts. Also das war schon ein sehr, sehr guter Start, so dass ich angestellt war, weil das einfach alles vorhanden war und ich losarbeiten konnte. Mhm. Und da war, ja, also insofern war das besser. Und dann nämlich nach irgendwie 5 Jahren merkte ich, boah, jetzt, da war halt einfach Schicht im Schacht. Da habe ich mich dann überarbeitet, 7 Tage die Woche und habe noch in der Zeit, wenn du nach meinen Ausbildungen fragtest, die Ausbildung zur Osteopathin gemacht, berufsbegleitend bei der Barbara Welter-Böller, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das mit dem Pferdekörper so funktioniert. Genau. Und es war auch in der Zeit, also dann war ich irgendwann ausgelaugt und dann hatte ich auch keinen Nerv mehr für, kennst du das, für Unterricht, für die armen Leute, denen du dann irgendwie genervt antwortest, weil du bist so überarbeitet. Und dann habe ich gemerkt, stopp, das kannst du nicht machen. Mhm. Auch kein Geduld mehr mit Pferden. Mhm. Du hast irgendwie keine Geduld mehr und auch keinen Spaß mehr an der Sache. Und da habe ich dann innegehalten. Das hat eine Weile gedauert, aber stopp, jetzt muss ich hier aus der Sicherheit irgendwie mal, so will ich das nicht mehr. Mhm. Diesen dann am Ende großen Betrieb mit diesem vielen Angebot und immer schauen, dass man hier zur Zufriedenheit der Chefs arbeitet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich zum Glück irgendwann die Reißleine ziehen können und gesagt habe, stopp, jetzt nicht mehr. Mhm. Und dem Punkt war mir aber klar, dass ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte mit Pferden, aber vor allem, dass mir der Unterricht mit den Leuten eigentlich Spaß macht und die Pferdeausbildung mir sehr viel Spaß macht und ich da auch scheinbar ein gutes Händchen habe. Mhm. Weil in der Zeit habe ich natürlich viel, viele Pferde in die Hand bekommen, die ich ja zuvor nicht hatte. Mhm. Man hat auch das mal Pferdchen und man war dann irgendwie noch im Ausland unterwegs. Na klar, da hast du aber auch immer, warst immer so ein bisschen die Assistenz und hast immer nachgearbeitet, aber da war ich dann erstmals wirklich die Führende. Und das hat sehr, sehr gut geklappt mit meinen Leuten da, mit meinen Mädels. Ich hatte auch ein gutes Team, dass mir das eigentlich am meisten Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, stopp, ich höre jetzt auf, ich mache mich selbstständig. Kein Plan, was es bedeutet. Aber ich wusste nicht, was ich sonst machen soll, weißt du? Mhm. Und das mit den Lernen war immer klar. Zum Glück bin ich da nie super negativ unterwegs oder super mir den Kopf damit zerreißen, wie es jetzt hier weitergehen kann und muss, sondern ich mache halt einfach. Das ist so ein bisschen mein Glück, dass ich entscheide mich dann und dann ziehe ich einfach durch. Wird schon funktionieren.
Ne? Sehr schön. Aber du warst, glaube ich, auch nochmal im Ausland, oder? Warst du nicht Südamerika oder irgend sowas? Oder habe ich das falsch
gemacht? Genau, in Costa Rica war ich. Da habe ich eine tolle Trainerin, eben wieder Spanisch sprechendes Land, weil mi encanta la lengua, mi encanta el país es caliente, also warme Länder und Spanien, die spanische Sprache, ich liebe sie einfach. Dann habe ich nochmal recherchiert, wohin könnte ich, wo gibt es gute Pferdeleute. Und da ist mir die Alejandra im Netz aufgefallen, die nämlich, das wollte ich auch immer, weil durch das Studium habe ich eine super Grundlage und durch die Wiener Zeit so ein bisschen in dieses Klassische reinschnuppern können und eben auch durch Herrn Hinrichs hatte ich ja Bock, dieses Barocke weiterzulernen und diese klassische Reitkunst, aber war natürlich auch durch meine Carino-Zeit super dem Horsemanship angetan. Mhm. Und ich habe ja auch noch, mein zweites Pferd, das war der Sam, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Den Sam habe ich irgendwann übernommen, als ich aus Wien zurückkam. Da kam ich dann mit einem, Carino war in Wien. Das habe ich jetzt auch noch nicht. Ich habe natürlich mein Pferd mit nach Wien genommen zum Studium, weil ohne Pferde geht es nun mal nicht. Und da habe ich einen schönen Offenstall in Wien, im Wiener Umland gefunden. Und dann kam ich mit zwei Pferden zurück, weil mir dort eine Besitzerin, die mit ihrem Pferd nicht klar kam und gesehen hat, wie ich mit dem Carino umgehe, mich gefragt hat, ob ich den mitnehme, weil sie wusste auch, dass ich dann mein Pferdchen wieder am Haus halte, bei meiner Mutter. Mhm. Und das wäre das Schönste für ihren Sam. Sie würde ihn niemals verkaufen. Aber wir kannten uns dann sehr intensiv am Haus mit Carino, die sich auch schon kannten, wäre das eine Option für mich. Und da habe ich, naiv, wie ich war, gesagt, klar, also im Gedanken, klar, den kriegst du hin, kein Thema. Ach so, sie wollte den abgeben, weil sie nicht mit ihm klarkam. Mhm. Er war wirklich wild. Longieren, frei reißen, nicht anbinden, stehend angebunden werden konnte er nicht. Reiten konnte sie auch nicht mehr, der hat sie abgebuckelt. Also das volle Programm. Und die hatte am Ende auch Angst vor dem. Das war ein sehr kleines Mädel und es war ein großer Oldenburger. Mhm. Mit fünfjährig, glaube ich, und volle Kanne aus. Ein super schöner Dunkelfuchs, mein Sammy. Und da dachte ich mir, ja, nimmst du mit, kriegst du schon hin. Dann hast du ein tolles Pferd. Ne? Ja, gut, mitgenommen und so ein bisschen was gemacht zu Hause nach dem Ankommen und so. Ja, und dann war auch schon der erste, der erste Reitversuch kam dann natürlich irgendwann und dann landete ich auch im Dreck und habe mir erst mit die Hand gebrochen. Der hat mich also abgeschmissen und mich erstmal mal in meine Schranken gewiesen und gesagt, du junges Ding, du nicht so. Und durch den habe ich dann nämlich nochmal richtig angefangen, mich mit der alternativen Reitweise zu beschäftigen und vor allem, naja, was heißt alternative Reitweise? Reitweise ist Quatsch. Mit der Pferdepsychologie. Mhm. Was kann ich hier machen? Wie kriege ich den Sam auf meine Seite? Warum ist der so? Wie kriege ich den trainiert? Wie kriege ich den für mich? Und da bin ich dann nochmal richtig fett auf Parelli gekommen und ins Parelli-System eingestiegen, was ja irgendwie dann auch meine Basis war. Und jeder, der irgendwie Horsemanship macht, macht erstmal Parelli. Ne? Das sind nun mal die Grundübungen.
Ja, war ja auch der Erste, der es so systematisch strukturiert hat. Ne? Also war wirklich mit Abstand.
Ja, jedermann machbar und er hat so viel bewegt auf dieser Welt für unsere Pferde, dass man einfach, also da wird zu viel auch zu schlecht geredet. Und am Ende sind es ja auch immer nur die Leute, die es machen, die es gut oder schlecht dann werden lassen. Und er selber und deine Frau sind halt schon wahnsinnige Pferdeleute und halt super in diesem Verkauf und in diesem Aufdröseln dieses Pferdetrainings. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, kennst du das? Dieses ganz alte Pack noch mit Kassetten drin, also mit diesen ersten kleinen Büchlein und mit diesen fetten wie heißen die Kassetten?
Videokassetten, ne? VHS.
Mit einem Videorekorder. Das war noch meine erste Box, die ich mir gekauft habe für, oh Gott, wie viel D-Mark damals. Das ist ja unglaublich. Es war unglaublich teuer. Habe ich, glaube ich, auch schenken lassen von meiner Family.
Ja.
Und dann halt mit diesem Parelli richtig intensiv beschäftigt. Und der konnte nachher schon auch lesen und schreiben, der Sammy. Ne? Also das war eine krasse Zeit. Und durch Sam bin ich erst eigentlich so geworden, wie ich jetzt bin oder habe. Ja, wurde erst recht die Grundlage gelegt, artgerecht, pferdegerecht mit Pferden umzugehen, weil man weiß, wie sie lernen und wie man mit ihnen umgehen kann und auch kommunizieren kann. Mhm. Und den hatte ich dann auch bei Herrn Hinrichs. Und da haben wir es auch geschafft, den zu reiten. Mit Herrn Hinrichs Hilfe konnte ich den wieder reiten. Ne? Es war ziemlich großartig.
Ja, ist ja schön, wenn man so ein Langzeitprojekt hat, ne? Also, dass man da mit verschiedenen Ausbildern dran arbeitet und da lernt man ja dann wirklich am meisten, wenn man ein Pferd mal über Jahre trainiert.
Genau, und nicht mal 4 Wochen irgendwas macht und dann wieder abgibt.
Ja.
Das war das ein super krasses Lehrpferd für mich. Und wie kamen wir jetzt da drauf? Ach so, Ausland, genau. Und deswegen habe ich also diese Affinität mit Horsemanship, durchaus auch Parelli und dem normalen, schönen, artgerechten Reiten. Und das habe ich da gesucht dann zu der Zeit und habe die Alejandra gefunden in Costa Rica, die, ich glaube, 4 Sterne, Parelli-Instruktorin ist und Grand Prix reitet auf ihren Warmblütern da in Costa Rica. Richtig krass. Und da bin ich dann auch nochmal hingegangen. Eben auch mit dem Wissen, ich kann nochmal Spanisch sprechen, bin in einem warmen Land. Und habe meine Tasche gepackt und bin los. Also zum Glück gab es immer die Mutter, die zu Hause auf die Pferde aufgepasst hat oder auf die Tiere, ob jetzt der Kater oder der Hund. Ich habe nämlich auch noch aus Spanien einen Hund mitgebracht. Also in jedem Land, in dem ich mal bin, hat meine Mutter immer schon Angst, ne? Wenn ich verreise, wehe, du bringst wieder ein Tier mit. Aber irgendwie komme ich aus jedem Land mit einem Tier. Aus Costa Rica kam ich ohne Tier zurück. Keine Sorge, da war der Weg zu weit. Deswegen war ich auch nochmal dort in diesem Ausland, ja.
Also bist du auch Parelli geprägt, kann man sagen? Ja, von der Bodenarbeit her?
Ja. Schön. Auf jeden Fall.
Und wie arbeitest du heute? Hast du eine eigene Anlage, oder?
Dann habe ich ja noch bei Herrn Kreinberg die Ausbildung gemacht zum THT-Bodentrainer. Ne? Dann habe ich halt ganz viele Kurse besucht, Seminare mit den eigenen Pferden, habe zugeschaut, habe mir verschiedene Parelli-Trainer angeschaut, war auch bei dem Bernd Sambail in Süddeutschland. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großartiger Pferdemensch. Bei Silke Valentin habe ich viel gelernt am Boden, da war ich auch viel und sie hat hier Kurse bei uns gegeben. Dann Langzüge, Doppellongs. Ich war in Spanien bei der Leonie und habe mich da nochmal der klassischen Handarbeit gewidmet und habe da auf ihrem Gestüt mitgearbeitet und auch die Hengste trainiert. Von Horst Becker habe ich viel mitgenommen, mit Sibylle Wiemer. Also was Reiten und Bodenschule, Sitzschule anbelangt, sind ja diese ganzen Sachen auch sehr spannend mit Feldenkreis, Reiten und mit den Bällen zur Unterstützung, um den Körper zu fühlen. Ja, und das alles zusammen ergibt heute halt meine Arbeitsweise, die halt, ich würde sagen, genauso ist wie halt bei allen anderen auch, die sich mit diesen Trainern, mit diesen Methoden sich beschäftigen. Mhm. Also ich habe so einen ganzheitlichen Blick, aber das ist ja heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Das sagt ja irgendwie jeder Trainer so ein bisschen von sich, ne? Wir gehen hier ganzheitlich ran, was auch gut ist, weil wir wissen ja nun mal, wenn der Körper nicht fit ist, dann wehrt das Pferd sich. Man muss halt rausfinden, was ist gut, wie kann ich die Leistung steigern, warum macht das Pferd nicht mit, kann es nicht, will es nicht und dann das dementsprechend halt fördern und die Punkte raussuchen, warum es nicht kann oder eben beim Menschen die Punkte raussuchen, warum das Pferd den Menschen nicht versteht. Und ob jetzt im Sattel oder am Boden, da kann man kann alles auftrieseln, analysieren und den Leuten weiterhelfen. Und mit diesem ganzheitlichen Blick, A, auf den Menschen und B, auf das Pferd, ist so halt meine Arbeitsweise entstanden, die aber halt, wie gesagt, wie alle anderen guten Trainer halt auch sind. Ne? Das ist nichts Besonderes.
Einfach. Ja, aber du hast dich ja extrem fortgebildet, dir viele Praktiken angeguckt, von vielen Reitmeistern gelernt, von vielen Pferden gelernt. Das ist ja wirklich der beste Weg, ne? Weil manche machen ja eine Ausbildung und sind dann auf ihrer Anlage den Rest ihres Lebens und machen mal einen Kurs, aber so wie du es gemacht hast, ist natürlich der optimale Weg. Ne?
Ja, stimmt. Und jetzt, wo du sagst, von wegen einer Anlage, die hatte ich halt nie, aus familiären Gründen zum Beispiel, und war deshalb immer frei. Ne? Mhm. Und aktuell, und konnte halt so viel hin und her fahren und mich überall umschauen und überall alles ausprobieren. Und aktuell habe ich natürlich seit den Pferdeprofis vor allem natürlich eine Base, weil ich ja da die Pferde für diese Sendung trainiere und da muss ich halt irgendwo stationär sein und da habe ich einen kleinen Stalltrakt, quasi Stallbereich gemietet, gepachtet, wo ich mit meiner Co-Trainerin zusammen die Pferde trainiere und versorge A, die Boxpferde und B, die normalen Kundenpferde, die auf normalen Wege zu uns kommen und sich bei uns weiterbilden wollen oder ihr Pferd weiter ausbilden lassen wollen. Immer in Kooperation mit dem Besitzer, das ist immer ganz wichtig, oder ihre Pferde auch an- und einreiten wollen.
Mhm. Ja, wie viele Pferde habt ihr da so insgesamt?
Wir haben so 10 bis 12 Pferde, und die wir jeden Tag durchwursteln.
Und versorgt ihr auch selber oder wird das von einem Pensionsbetrieb gemacht?
Nee, ist kein Pensionsbetrieb. Ich mache das wirklich in Selbstversorgung mit meinem Team zusammen. Mhm. Ich habe dann 2 Mädels im Stall und meine Co-Trainerin hilft mir. Und Freunde sind auch immer am Start. Das ist ganz schön. So kann ich jetzt gerade auch mal, wir haben Januar, hier mal einen kurzen Urlaub einlegen. Der Winter ist immer nur die einzige Jahreszeit, wo wir hier irgendwie den Januar, wo wir mal kurz Pause machen können. Aber die Mädels sind im Stall und halten die Stellung und trainieren die Pferde weiter und versorgen sie. Ja.
Wie oft arbeitest du die Pferde dann so, wenn sie im Volltraining oder Beritt oder so sind? Wie oft werden die Woche gearbeitet?
Ja, auf jeden Fall 5, aber auch mal 6 Mal die Woche. Mhm. Also das ist schon wirklich Vollberitt. Mhm. Ja. Und ja. Ich nehme auch nur, weil ich bin ein reiner Trainingsstall. Mhm. Ich mache jetzt hier nicht zweimal die Woche, soll mein Pferd bewegt werden, also was viele ja anteilen. Aber es geht halt nur, wenn sie auf der Anlage dann stehen, wo sie auch eh leben. Aber wenn die zu mir kommen, ist halt ein Intensivtraining angesagt. Das heißt, 5 bis 6 Mal die Woche und ja auch länger. Also ich longiere den nicht 20 Minuten und stelle den weg, sondern das wirst du auch kennen. Man macht halt Vorbereitung, Nachbereitung, vor allem, wenn man so ein bisschen alternativ arbeitet und man die Psyche hier mit einbezieht und nicht immer nur, der muss hier immer ablongiert werden, der Bock, der hat wieder gebuckelt. So. Mhm. Und dann mache ich halt auch viel. Ja, und deswegen geht halt pro Pferd viel Zeit ins Land, dass wir unsere Tage echt lang sind und 10 Pferde dann einfach auch schon wirklich viel sind.
Ja. Und wie kam es da dazu, zu den Pferdeprofis? Vielleicht willst du die Geschichte kurz erzählen. Wie kam, oder wann bist du dazu gestoßen und wie kam es?
Ja, kurz erzählen ist lustig, ne? Du merkst ja immer schon, ich hole sehr weit aus. Aber ich versuche mich mal kurz zu halten. Das war vor 4 Jahren, sag mal eine Zahl, 18? 2018, ja, glaube ich.
Haut hin.
So viel. Januar oder Februar 18 bekam ich einen Anruf. Also das Büro von dieser Produktionsfirma hat eine neue Trainerin gesucht. Mhm. Und das wusste ja aber keiner. Also viele meinen immer, man konnte sich bewerben, aber da konnte man sich nicht bewerben, weil das ja intern beschlossen wurde und die einfach intern auf Suche gegangen sind. Und da gab es zum Glück ein Video von mir in diesem komischen YouTube. Ich mache halt kaum YouTube. Ich weiß, ich müsste das machen, um einfach wie alle anderen auch da präsent zu sein. Aber das schaffe ich nicht auch noch. Also ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll. Aber zum Glück gab es da ein Video von einer Kundin von mir. Da habe ich mich der was erklärt. Das hat sie aufgenommen und reingestellt. Und das hat die Petra damals, die in der Produktion gearbeitet hat, gefunden. Und gedacht, ach ja, ja, die ist ja ganz locker und lässig, wie sie da das der erzählt, dem Mädel mit dem Pferdchen. Ich glaube, ich habe da gerade Taxi beigebracht, dem Mädel. Und dann hat die halt gegoogelt auf die Homepage und dann sieht man ja so ein bisschen, dass ich da eine Ausbildung habe und so. Und dann haben die angerufen. Ja, hallo, hier ist Petra Boschel von Mina und wir suchen eine neue Trainerin. Vielleicht kennst du ja die Sendung Die Pferdeprofis. ich muss mich kurz setzen. Ich habe davon schon mal gehört. Natürlich kannte man das, ne? Ich habe das jetzt nicht so intensiv geguckt, weil immer die Zeit, man hat ja als Pferdemensch nicht die Zeit, man ist ja immer unterwegs draußen. Aber natürlich kannte man die Sendung und man kannte Bernd, total toll. Und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich. Und ob ich denn, sie fragte, ob ich Lust habe, da Interesse habe an diesem Trainer, an dieser Trainerstelle, wenn sie jemanden suchen. Ich so, ach, eigentlich ja. Ich mache immer schon so im kleinen Rahmen hier auf der Hippologica in Berlin meine Vorführungen und Hofvorführungen und so kleine Auftritte hatte ich schon. Und es machte mir eigentlich schon damals immer viel Spaß. Und dachte ich, ja, ich muss mal schauen, ob in meinem Terminkalender noch was frei ist für dieses Jahr. Aber prinzipiell, ja, okay, das freut uns, dann kommen wir mal vorbei, einen Tag. Und dann kam die, glaube ich, auch 1 oder 2 Wochen später schon zu zweit mit einer kleinen Handkamera. Und wir haben so einen ganzen Tag verbracht bei mir auf dem Hof und haben so gefilmt, wie ich unterrichte, wie ich mit dem Pferd umgehe, wie ich reite. Da muss ich Interviews machen und über mich erzählen, weil die einfach gucken wollten, wie kann ich reden, kann ich mit der Kamera kommunizieren und wie bin ich eben mit dem Tier, mit dem Menschen zusammen. Und das haben die. Das war ein schöner Tag übrigens, war wirklich schön. Menschlich passte das direkt sogar mit den beiden. Das war, als ob man sich schon immer kennt. Das war ganz schön. Und das haben die mit 19 anderen gemacht. Ich glaube, die haben sich 20 Trainerinnen angeschaut.
Wow.
Das fand ich gar nicht so viel. Drum wusste ich, no way. Also mittlerweile haben wir ja wirklich sehr, sehr gute Trainerinnen in Deutschland. Und diese Szene wird ja immer größer und auch schöner. No way. Aber am Ende, irgendwie 6 Wochen, 4 Wochen, 5, keine Ahnung, habe ich einen Anruf bekommen und dann teilte man mir mit aus Köln, ich sei es dann geworden, sie würden mich gerne haben. Da bin ich hinten übergefallen, ne? Das kannst cool. du wissen. Ja, also ich hätte nicht gedacht, wirklich, weil man kennt ja all die Leute, die da schon arbeiten und aus den Zeitschriften, da sind so viele Trainerinnen, ich hätte nicht gedacht. Meine These ist ja, ich war einfach die Größte.
Was für ein Wort ist.
Du weißt, was ich meine. Ja. Also mit meinen 1, ich kann es nur mal sagen, 1,93 bin ich halt schon extrem groß. Ja. Und ja, vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt, keine Ahnung.
Ja, ich finde das total interessant und mein Respekt, weil ich glaube, das ist natürlich ein Traumjob, aber es ist natürlich auch kein einfacher Job, weil man ja bestimmt in diesem großen Medium immer Leute hat, die einen auch kritisieren, oder? Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie alle jungen Trainer denken, oh cool, die ist bei Vox, das ist ja ein Traum. Ja. Also ich habe da großen Respekt vor und ich habe es ja auch mit Bernd besprochen und so, da gibt es halt auch Leute, die Dinge sagen bei Social Media, die sie dir niemals ins Gesicht sagen würden. Für die einen bist du lasch, für die anderen bist du zu hart, für die einen bist du schnell. Ja. Da braucht man schon Rückgrat, um das durchzuziehen, ne? Also.
Ja. Du bringst es auf den Punkt. Und da staune ich auch manchmal über mich selber, dass ich das so gut von mir weghalten kann. Also das, da habe ich gar kein Thema mit. Weil die da draußen, die das schlecht reden, die sagen, boah, das geht anders und was für ein Scheiß, die da macht oder sagt, die sollen das erstmal A selber machen und es bis dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Also die müssen erstmal meinen Alltag hier bestehen oder Bernds Alltag überstehen mit seinem eigenen Hof und. Da hängt so viel dran. Also da und so diese Ausbildung, wie du schon sagst, die waren so hart. Ich habe so viele harte Jahre hinter mir mit wirklich schwer arbeiten und mir hier jede Stunde verdienen durch, du kennst es wahrscheinlich selber noch, wie viel Boxen misten, wie viel Pferde vorbereiten, Kilometer laufen am Tag, das ist Wahnsinn. Aber ich habe da halt immer so dran geglaubt. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, bis zu diesem Punkt zu kommen und jetzt dieses Vertrauen auch der Leute zu der Pferdebesitzer zu bekommen, dass sie mir ihre Pferde geben. Mhm. Ne? Und ich habe ja, und durch das Feedback der Pferdebesitzer, A, für die Serie und B, auch für meine normale Kundschaft, das macht mich ja auch immer, bestätigt mich ja auch, dass es nicht so falsch sein kann, was wir machen, weil wir helfen denen. Die sind total glücklich, weil die mit so viel Wissen hier rausgehen und mit einem veränderten Mindset und auch das Pferd anders behandeln, das Pferd ist anders drauf, dass dieses Feedback, das echte Feedback mir viel mehr gibt, nämlich die Freude und den Spaß hier zu behalten bei dieser harten und auch gefährlichen Sache, als das Geschreibe und Gelaber dieser Social Media im Prinzip. Ne? Mhm. Wenn jemand mir da Vorschläge machen kann oder machen möchte, kann er gerne kommen und mir das zeigen und sagen, hey, ich bin total offen, also man lernt nie aus. Du weißt selber, das ist eine never-ending Story mit den Pferden. Nicht umsonst habe ich mir ja unglaublich viele Trainer angeschaut und mache es ja immer noch. Und jedes Pferd, du lernst so viele Sachen dazu. Also da bin ich auch wieder, Achtung, stehe ich über den Dingen mit meinen 1,93 und sage mir, nee, das ist nicht fair, was ihr hier macht. Ihr müsst erstmal unsere Arbeit machen, unseren Alltag, dieses ganze Ding am Laufen haben oder halten. Dieses Betreuen der Pferde, dieses Training, diese Selbstständigkeit haben, diesen ganzen Bürokram, die Bürokratie, unseren Alltag verbunden noch mit unserem Privatleben und dann noch Menschen helfen und glücklich machen und den Pferden helfen. Also das ist so ein toller Job und das gelingt uns, glaube ich, ziemlich gut hier mit meinem Team und Bernd ja genauso, die Leute sind so glücklich, dass ich da zum Glück das nicht an mich ranlasse. Weil es ist nicht echt.
Nee, und da denke ich, seid du und der Bernd die Richtigen, weil ihr einfach authentisch seid. Ihr helft den Pferden, ihr helft den Menschen und kümmert euch auch nicht so sehr darum. Und das ist auch genau richtig, weil im Endeffekt ist das Feedback des Pferdes und des Kunden das Wichtigste. Ne? Und that's the real world. Und da hast du und der Bernd Rückgrat, um das auch durchzuziehen und auch wissen und könnt das erklären. Das ist ja auch so, von der Kamera muss man erklären können und den Kunden mitnehmen. Das ist ja alles was anderes, wie wenn ich allein mit dem Kunden in der Reithalle stehe. Und das ist wirklich kein einfacher mal Job. Also sowieso nicht mit schwierigen Pferden, aber dann auch in diesem Format. Also ihr kriegt meinen großen Respekt dafür.
Ja, cool. Danke dir. Auch mal endlich was Positives hier.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diesen Horsemanship-Gedanken zu verbreiten, ist es natürlich toll, dass wir Reiter auch mal im Fernsehen sind, weil wir sind ja nie im Fernsehen, außer eventuell mal sportlich irgendwie. Und im Endeffekt haben ja viele Privatleute Pferde, die Freizeitpartner sind und wo die Kommunikation nicht funktioniert. Ne? Deswegen gibt es ja auch den Hundeprofi, den Pferdeprofi, weil das wirklich gefragt ist und gebraucht wird.
Ja, genau. Und wie du eben sagst, es ist die einzige Sendung, die es irgendwie so gibt über Pferde mit Pferden und mit Trainern, dass es so schade ist, dass so viele doch noch da schlecht drüber reden oder sich lustig machen oder sagen, oh Gott, so einen Scheiß braucht man nicht. Es ist schade drum, weil wir machen hier nochmal, dieses Format hat ja auch so ein bisschen diesen negativen Touch, dass es alles gestellt ist. Da muss ich mich auch immer rechtfertigen. Aber wir machten halt vor diesem Format ja auch schon diesen Job. Ja, also wir werden einfach nur gefilmt. Wir müssen einfach immer nur erklären, was wir da machen, warum, wieso, weshalb. Und dann wird da für den Endverbraucher, für den Zuschauer eine Geschichte rund gemacht. Und aufgrund der Zeit kann man halt nicht alles zeigen. Deswegen gibt es dann YouTube. Ich müsste also mal YouTube machen, wo man all diese Schritte sehen kann, die wir machen. Aber es ist doch was Schönes, dass man mal sowas im Fernsehen sieht und das für Leute halt auch zugänglich macht. A, die nichts mit Fernsehen zu tun haben, die mal das nur schön sehen im Fernsehen. Oder wenn sie mal durch den Wald spazieren gehen und da Reiter kommen. Oder auch Sportreiter, die mal überlegen, was die da machen, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Gucken wir uns mal an. Gibt ja noch andere Zugänge zum Wesenpferd. Ne? Ja. Und was man halt sieht, Olympia, etc., das ist ja auch nur immer Alltag, was in diesen Reitstellen so passiert. In jeder Reithalle hat man täglich so einen Pferdegesichtsausdruck. Da wirst du mir bestimmt recht geben, dass Olympia jetzt nicht dramatisch war. Aber wir halt was anderes machen und was halt nicht sportliche Höchstleistungen abverlangt von einem Pferd. Aber wir wollen ja unsere Freizeit mit den Pferden verbringen und dass da halt so viel möglich ist. Und dass man das mal im Fernsehen sieht, ist doch eine schöne Möglichkeit. Also
ja. Auf jeden Fall. Also ich finde das super. Ich habe mir auch nicht alle angeguckt, aber ein paar natürlich. Und es ist ja auch für die breite Masse produziert. Jeder, der selber seit 20 Jahren reitet, hatte gute Trainer und hat auch relativ viel Wissen. Aber es ist ja so produziert, dass die breite Masse erreicht. Das muss man ja auch realistisch sehen. Ne? Also das ist ja schön, ihr habt verschiedene Geschichten und begleitet das und macht einfach eure Arbeit und werdet begleitet.
Ja, genau. Und das heißt ja nicht, dass es dann auch keine weiteren Leute gibt, die das machen und können. Das ist natürlich Blödsinn. Aber man kann ja nicht 100.000 Trainer zeigen im Fernsehen. Also das ist dann halt, ne? So viele machen diese schöne, tolle Arbeit, genauso wie wir. Und es ist halt einfach nur ein kleiner Ausschnitt.
Ja, auf jeden Fall.
Punkt.
Sehr schön.
Und es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin da, mir fällt zum Glück, du merkst es vielleicht, reden leicht. Und ich rede gerne über diese Arbeit. Und das, glaube ich, haben die auch so erkannt. Mir war das nicht so bewusst, dass sie halt das dann kriegen quasi. Dass ich vor der Kamera einfach schnacke, so wie ich dann auch einfach zu demjenigen rede, wenn da keine Kamera an ist. Weil,
ja, dann sind wir wieder bei authentisch und authentisch ist immer gut.
Ja, genau.
Ganz kommen zum Abschlussteil, Abschlussfragen vom ersten Teil. Und zwar als erstes, hast du selber Stärken und Schwächen?
Oh Mann, das ist aber eine fiese Frage. Da hättest du mich jetzt drauf vorbereiten können. Da hätte ich mir vorher mal eine Liste schreiben müssen mit meinen Schwächen. Meine Schwächen. Ja, die liegen schon so darin, dass ich eher ein aktiver, praktischer Pferdemensch bin und mit diesem ganzen Plan und mit diesem Management drumherum, ne, das ist so ganz schön schwierig und das Privatleben auch dann noch parallel zu managen, da muss ich mich immer ganz schön zusammenreißen und habe auch zum Glück ein bisschen Hilfe. Ungeduldig ist es eigentlich auch, ist es nicht. Viele sagen, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Im Pferdetraining bin ich super geduldig und bei mir privat eigentlich auch. Ich glaube, ich kann ziemlich durcharbeiten, ziemlich durchklotzen, ne? Also ziemlich arbeitswütend, zielstrebig, leistungsorientiert auf jeden Fall. Damals habe ich auch geprägt durch meinen Leistungssport. Das übernehme ich auch in andere Branchen, also nicht Branchen, in andere Bereiche meines Lebens mit hinein.
Nö, das ist aber schon einiges. Das ist auch Stärken wie Schwächen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich bin auch ein sehr schneller Mensch. Versuche sehr, dass die Arbeit geschafft wird, muss man ja als Selbstständiger. Ne? Bin dementsprechend auch ziemlich schnell, weil ich die Arbeit erledigt bekommen will, aber mit Pferden dann halt geduldig. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ist mein Geduldskontingent aufgebraucht für den Rest des normalen Lebens. Ja. Ne? Also, genau. Das ist.
Ich würde sagen auch immer, ich bin ein ganz anderer Mensch am Pferd. Und wenn ich da wieder keinen Strick dran habe oder nicht im Sattel sitze und mit Leuten reden muss oder dann durch den Stall wuchte von links nach rechts, Wasser, Heu, dies, jenes, der Kunde, blablabla, ich muss nach Hause, Büro, Steuer, keine Zeit, tschüss. Fährt so, wutsch.
Ja, Achtsamkeit ist ja gerade ein großes Thema und das heißt ja im Hier und Jetzt sein und da bin ich auch, dass ich das echt vor allem in dem Moment mit dem Pferd bin, weil man ja hinfühlen muss, hingucken muss und sich dann Gedanken muss, wie kann ich dem Pferd helfen, wie kann ich es ihm besser erklären, und da musst du präsent sein, ne? Ist ja so ein lustiges Beispiel, ich mache ja relativ viel Social Media bei Insta, so viele Stories und so, und wenn ich dann ein Pferd longiere und das läuft so schön und ich will dann eine Story, das Handy draufhalten, dann merkst du, Präsenz ist weg. Pferd läuft nicht mehr so schön, ne?
Hat auch manchmal gefallen.
Genau. Das liegt gerade so runter, schön an der Longe über die Stangen, hat den Hals schon lassen schwingen. Ja. Dann nimmst du das Handy in die Hand und bist dann nur noch halb präsent und zack, geht die Luft raus, ne? Ja. Also das ist unglaublich, wie empathisch und sensibel da Pferde sind.
Ja. Und es macht so viel Freude, das den Pferd, den Leuten mitzugeben oder die Leute dahin zu bringen, dass sie es auch mal fühlen, weil sie dachten zwar immer, also ich bin entspannt und ruhig, aber sind sie ja gar nicht. Das macht auch das Coaching, da macht das Coaching so viel Spaß, weil die Leute diesen Aha-Effekt irgendwie haben, ne?
Ja, da kommen wir am zweiten Teil noch mehr zu, auf jeden Fall. Ach so. Rückblickend, würdest du etwas ändern an deinem Werdegang?
Diese Fragen, die hättest du mir vorher mal zukommen lassen sollen. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe ja den Leistungssport komplett ausgelassen, weil das schon immer nicht meins war. Schon damals ja dann da in dieser Reitschule nicht. Springen, Dressur, was und Leistung und schnell und hoch und weit. Das habe ich komplett ausgelassen. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, dass man diese Phase nicht hatte im Leben, dieser Reiter. Und ansonsten, nee. Okay. Viel gereist, viel gelernt, bevor ich einen Job angenommen habe, dann diesen Job gemacht, wo ich mich ausprobieren konnte und viel gelernt habe, dann die Selbstständigkeit. Nee, tatsächlich nein. Und jetzt, dass es sich halt so entwickelt hat mit dieser Serie und dass ich halt noch mehr meine Message rüberbringen kann und halt so vielen Leuten helfen kann. Diese Kursen, die machen so Spaß, weil die Leute den Blick auf ihre Pferde kriegen. Also nein, also tatsächlich nein.
Ja, schön. Das ist auch schön, wenn man das sagen kann. Dann,
privat hätte ich gerne mehr, ich wäre mehr gereist.
Ja, okay.
Aber.
Ja, das wird jetzt halt schwierig, ne? Mit selbstständig.
Ja. Naja, jetzt erstmal nicht.
Ja, irgendwann dann wieder in der Rente.
Oh, ist das so lange hin.
Ja, was wolltest du als Kind immer werden?
Irgendwas mit Pferden. Also, ich war nie was, ich wusste, ich, keine Ahnung. Ich fange an zu stottern, wenn ich sage, wenn ich irgendwie darüber reden soll. Keine Ahnung. Ich wollte immer was mit Pferden machen.
Ja, sehr schön. Und also was würdest du jetzt als große Katja, der kleinen Katja sagen, was du geworden bist?
Süß. Katja, du bist ein Pferd geworden. Kümmere dich mal ein bisschen mehr wieder um deine menschlichen Züge und um dein menschliches Leben. Geh mal nach Hause und kümmere dich mal um dich. Nein. Alles richtig gemacht. Ich habe ein tolles Umfeld im Sinne von Team um mich. Ich habe eine Familie und bin hauptsächlich mit Pferden unterwegs. Mit meinen eigenen Pferden habe ich so viel Spaß. Alles richtig gemacht, große Katja, sagt die kleine Katja.
Ja, sehr schön. Perfekter Abschlusswort für den ersten Teil. Vielen Dank.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.